Schon ganz am Anfang habe ich es erwähnt, heute geht es um das Weltgericht. Und wahrscheinlich hat jeder unterschiedliche Assoziationen zu diesem Thema. Und wer viel in der Bibel liest, der kennt vielleicht auch die bekannte Bibelstelle, ist wahrscheinlich eine der allerbekanntesten Bibelstellen aus Matthäus 25. Und das ist heute auch der Predigttext. Ich lese heute Morgen nach der Lutherbibel. Ich denke irgendwie so, das mit den geringsten Brüdern und so, das ist eine vertraute Übersetzung. Vielleicht passt es heute Morgen ganz gut. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron der Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank und im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt einem von diesen meinen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ich möchte als erstes ein Thema ansprechen, das wahrscheinlich sehr viele Christen beschäftigt, immer wieder auch im Lauf des eigenen Lebens. Ich glaube, es gibt kaum jemand, der sich nicht mal diese Frage gestellt hat. Und die Frage ist verbunden mit dem Thema der sogenannten Allversöhnung oder der Wiederbringung aller Dinge. Das ist ein sehr verbreitetes theologisches Thema, und ich glaube, man muss auch mal vielleicht in der Predigt oder so überhaupt in der Gemeinde drüber reden. Wie ist das eigentlich? Gibt es am Ende der Zeiten tatsächlich Himmel und Hölle, das ewige Leben oder auch das ewige Getrenntsein von Gott? Oder ist es so, dass Gott am Ende dafür sorgt, dass irgendwie alle bei ihm sind? Vielleicht ein eigenartiger Gedanke, aber die Leute, wie der große Theologe Origenes, die sagen am Schluss sogar, dass der Teufel mit Gott versöhnt wird. Origenes, ich weiß nicht, ob jemand mal was von ihm gehört hat, war einer der ganz großen und bedeutenden Theologen in der frühen Christenheit. Es war noch die Zeit der Christenverfolgung, und er war ein ganz beeindruckender und wichtiger Denker und hat viele Schüler gehabt. Und die Christen waren sich aber dann am Ende einig, dass Origenes kein Kirchenvater ist, der die Lehre der Bibel vertritt. Genau deswegen, weil er diese Meinung vertreten hat, am Schluss wird alles mit Gott versöhnt. Am Schluss kommt alles wieder zu Gott. Und ich habe ein Erlebnis gehabt als Student, in Halle war das, da war ein armenischer Mitstudent und da hat der Professor hat gesagt, ja, jetzt hören wir ein Zitat von dem Kirchenlehrer Origenes, und der Armenier, der hat sich sofort gemeldet und hat gesagt, das ist kein Kirchenvater, das ist ein Heretiker. Heretiker heißt ein Irrlehrer. Also das ist bei anderen Christen noch bewusst, dass wer diese Lehre offensiv vertritt, dass der irgendwie sich auf dem Seitengleis befindet. Es gibt auch bei uns die Tradition, dass Leute die Allversöhnung gelehrt haben, da ist vor allem der Michael Hahn zu nennen. Manche kennen das, die Hahnsche Gemeinschaft, die vertreten das auch ganz stark. Und auch bei dem großen Theologen Bengel gibt es schon Andeutungen in diese Richtung. Wie sollen wir uns dazu stellen, zu diesem Thema, zu dieser Frage? Ich möchte einen Vergleich bringen, und zwar, wir haben unten die Bibers, also ein kleines Bächle oder ein kleines Rinnsal. Und es gibt große Ströme, bei uns in Deutschland, vor allem Donau oder Rhein. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann müssen wir schon sehen, dass der große Strom, die große Linie davon ausgeht, dass es tatsächlich ein ewiges Leben bei Gott und ein ewiges Getrenntsein von Gott, also das, was wir dann Hölle nennen, gibt. Und ich glaube, wir haben als Christen nicht das Recht, uns über die Bibel hinwegzusetzen und was zu lehren, was die Bibel in großen Teilen anders sieht. Da begeben wir uns auf ein ganz schwieriges Gleis, wenn wir sagen, ja, wir wissen es eigentlich besser, als es die biblischen Schriften wissen. Man kann sich viele Gedanken über das Thema machen. Ich stelle mir auch die Frage, ich habe es hier auch hingeschrieben, wie ist es eigentlich, zwingt Gott Menschen in die Beziehung mit ihm? Und ich denke, er zwingt uns nicht in die Beziehung mit ihm, wenn jemand sagt, ich möchte mich nicht von Gott beschenken lassen, und zwar dauerhaft, das ganze Leben bis zu seinem Tod, dann wird er auch nicht von Gott zwangsbeglückt. Wie die Hölle aussieht und so, und wie es da zugeht, da hält sich die Bibel sehr zurück. Auch Christen haben sich immer zurückgehalten. Aber ich glaube schon, dass Gott uns nicht dazu zwingt, in der Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und die Ferne von Gott ist, das ist ja unsere Erfahrung als Christen, die Ferne von Gott ist kein guter Ort. Und deshalb die ganz große und herzliche Einladung an alle Menschen, dass man sagt, geh die Beziehung mit Gott ein, mit deinem Schöpfer, und begreif dadurch, dass dein Leben und das überhaupt auch die Welt einen Sinn hat und auf ein gutes Ziel, auf ein gutes Ende von Jesus her zugeht. Am Schluss vielleicht noch ein Gedanke. Ich würde sagen, wir dürfen das nicht lehren mit der Allversöhnung. Wenn jemand drum bittet und sagt, Herr, schenkt es doch, auch vielleicht aus persönlicher Betroffenheit, im Gebet zum Vater ist alles erlaubt. Mit der Ergänzung, immer dein Wille geschehe. Aber wir dürfen das nicht als unseren Lehrgegenstand machen. Also die Kirche ist immer schlecht gefahren, wenn sie die Allversöhnung oder die Wiederbringung zum Lehrgegenstand gemacht hat. Soweit mal das Erste. Also dieser Text ist auch einer der Texte neben ganz, ganz vielen anderen, die das doch nahelegen. Es gibt ein Gericht und es gibt dann das ewige Leben bei Gott und auch die ewige Gottferne. Und jetzt gehen wir ein bisschen in den Text rein. Was sind eigentlich die Maßstäbe, nach denen hier gerichtet wird? Und ich möchte euch heute Morgen, wird vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ich möchte euch drei Deutungsmöglichkeiten mal vorstellen, die es in der Theologie gibt, zu dieser wichtigen Frage, was ist eigentlich der Maßstab oder wer wird hier eigentlich gerichtet und worum geht es eigentlich? Und es gibt jetzt, und da habe ich auch einen ganz alten Theologen mal mitgebracht, Johannes Chrysostomos. Also ich kann es nur empfehlen, sich ein bisschen da reinzudenken. Christian, deine Mutter ist orthodox. Die Orthodoxe, die haben das viel mehr präsent, wie die alten Theologen so gedacht haben. Wir vergessen das manchmal. Er steht da dafür, für diese große klassische Auslegung. Und die klassische Auslegung zu dieser Textstelle sieht so aus, dass man sagt, es geht darum, dass Jesus am Ende der Zeit die Christen prüft, ob sie ihren Glauben auch umgesetzt haben. Es geht also hier nicht um ein Gericht an irgendwelchen Nichtchristen, sondern es geht ganz konkret um das, wie Jesus uns als Christen, als christliche Gemeinde oder als Einzelne beurteilt. Und es gibt ein ganz starkes Argument für diese Deutung, dass es hier um die Beurteilung von Christen geht. Und zwar sagen beide Gruppen, die dann praktisch verdammt werden und die gerettet werden, die sagen beide nach außen hin zu Jesus Herr. Und wenn jemand nach außen hin Herr sagt, dann ist er zumindest einer, der sich mit seinen Worten zu Jesus bekennt. Und dann wäre die große Botschaft dieses Textes: Überleg dir, dass der Glaube eine Auswirkung in deinem persönlichen Leben hat. Dass also dein Bekenntnis zu Jesus mit dem Mund geschieht, aber auch mit der Tat. Ganz bekannt wäre dazu zum Beispiel auch die Stelle aus dem Jakobusbrief: Der Glaube ohne Werke ist tot. Das wäre die erste, die klassische Deutung. Und jetzt kommt eine andere Deutung, die später hinzugekommen ist. Und zwar gibt es eine zweite Deutung von diesem Gleichnis. Und die begegnet in theologischen Texten heute eigentlich sehr häufig. Und zwar könnte man das sagen, das ist die universale Deutung. Und diese universale Deutung, die geht davon aus, dass es hier darum geht, dass Jesus alle Menschen auf der Welt richtet und dass der Maßstab dieses Gerichts das Verhalten der Barmherzigkeit oder die Taten der Barmherzigkeit ist, unabhängig davon, was einer glaubt oder was für eine Religion einer hat. Es gibt einen Hinweis darauf, der vielleicht so ein bisschen das andeutet, und zwar wäre das Stichwort alle Völker. Also alle Völker werden gerichtet und dann diese These von dieser Interpretation, es werden die Christen und die Nichtchristen nach diesem Maßstab gerichtet. Für diese Deutung steht zum Beispiel ganz klassisch die Dorothee Sölle. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Ich habe tatsächlich die Frau mal gehört auf dem Kirchentag. Ich habe mich erinnert, 1993 habe ich mir mal so eine Auslegung von dem Text von der angehört. Und da ist es sozusagen unabhängig vom Glauben, urteilt Jesus nur nach den Taten. Ich werde nachher noch ein bisschen was dazu sagen. Ich könnte mal sagen, jetzt haben wir zwei Deutungen, aber es gibt noch eine dritte. Und diese dritte Deutung, die ist verbunden mit einem Theologen aus der Schweiz, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Der hat einen ganz, eigentlich wirklich tollen Kommentar geschrieben zu Matthäus. Der umfasst mehrere tausend Seiten, sind 4 Bände. Und das ist deshalb ein toller Kommentar, weil der hat sich die Mühe gemacht, eigentlich die ganze Deutung von Matthäus zu fast jeder Stelle, alles, was er gefunden hat, wird er aufgeführt. Deshalb ist es auch so dick. Also ich habe das mal durchgeschafft und ich fand das fantastisch, weil er wirklich jede Meinung dazu referiert und dann seine eigene Position darstellt. Und er hat jetzt einen interessanten Gedanken, und zwar sagt er, es geht an dieser Stelle gar nicht um das Gericht an Christen, sondern es geht um das Gericht an Nichtchristen. Und die Begründung ist dann, dass er sagt, also wenn man das Neue Testament ernst nimmt, werden wir nur durch den Glauben und durch die Gnade gerettet. Und deshalb kann diese Stelle da gar nicht passen. Und deshalb muss es hier um die Nichtchristen. Und seine Begründung wäre dann, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern. Und er sagt dann, es geht darum, wie haben sich Nichtchristen gegenüber der verfolgten Gemeinde und der armen Gemeinde verhalten. Also ich fand es immer beeindruckend. Vor vielen Jahren war mal ein Pfarrer aus dem Sudan da, der ist jetzt mittlerweile in Äthiopien, der Bruder Hafes, und der hat damals erzählt, dass ein muslimischer Mob die Kirche angegriffen und angezündet hat. Und dann sind aber andere Muslime gekommen, die haben ein schlechtes Gewissen gehabt und haben gesagt, so geht's nicht, und haben denen geholfen, das zu löschen. Und das ist ja immer wieder so, dass es Leute gibt, die haben, obwohl sie Jesus nicht kennen, doch vom Gewissen her ein Gefühl und sagen, ich muss da jetzt diesen Leuten, den Christen, helfen, wenn sie bedrängt werden. Und das wäre jetzt seine Deutung. Darum geht es jetzt hier an der Stelle, um die Nichtchristen, wie verhalten sie sich gegenüber der bedrängten Gemeinde. Jetzt habe ich die drei Deutungen mal vorgestellt. Nee, vierte kommt nicht. Sondern jetzt kommt das, also wir sind ja evangelisch, jeder kann sich seinen eigenen Reim drauf machen, aber immer in der Rückbindung an die Bibel. Und ich möchte mit der ersten Deutung anfange, von diesem Ulrich Lutz, mit der exklusiven Deutung, die ich gerade dargestellt habe und die vielleicht für viele neu war. Für mich war sie auch neu. Ich habe lang gedacht, es hat irgendwie was für sich. Es hat für sich, dass man sagt, Christen werden nur durch den Glauben gerettet und nicht durch Werke. Und trotzdem nimmt er den Text ernst. Also er schafft irgendwie so eine Art Quadratur des Kreises. Die Frage ist natürlich, und deshalb bin ich, seitdem habe ich gedacht, es könnte stimmen so, aber ich persönlich bin wieder ein bisschen davon weggekommen, weil ich gedacht habe, wieso ist Gott mir gnädig, trotz meiner Untaten, und beurteilt dann andere, die ihn nicht kennen, nach Werken. Das ist mein Fragezeichen an die Deutung, weswegen ich denke, dass sie wahrscheinlich eher nicht stimmt. Aber ich finde, zumindest hat er sich die Mühe gemacht, den Text ernst zu nehmen und das Gesamtzeugnis vom Neuen Testament, dass wir nicht durch unsere Leistung gerettet werden. Dann kommt die universale Deutung, das war das, Jesus beurteilt nur nach Taten, unabhängig vom Glauben und der Religion. Das ist natürlich eine Ansicht, die heute modern ist, weil man sagt, naja, es kommt doch aufs Tun der Barmherzigkeit an und was du glaubst, welche Religion hast, du hast es doch egal. Ich denke, von dem Text hier, wenn man nur den Text hätte und wenn das ganze Evangelium wäre, könnte man vielleicht so denken, aber das widerspricht dem ganzen Neuen Testament, dieser Gedanke, dass nur die Taten entscheidend sind, wenn wir vor Jesus stehen. Das ist also ein Widerspruch zum ganzen Neuen Testament, weil ansonsten immer, denkt man an den Mann am Kreuz, an den Schächer, an den Verbrecher am Kreuz, der hat alles falsch gemacht und im letzten Moment spricht ihm Jesus die Rettung zu, weil er sich an ihn wendet und um Vergebung bittet. Also das wird das ganze Evangelium auf den Kopf stellen und man kann generell nur davor warnen, dass man einzelne Bibeltexte nimmt und da unabhängig von der ganzen Bibel eine große Lehre draus macht. Es ist immer schwierig, wir müssen immer den Gesamtstrom der Bibel sehen. Deshalb schließt sich für mich diese zweite, die universale Deutung aus. Und dann bleibt, so von der Tendenz her, für mich doch die klassische Deutung, die sehr, sehr lange vertreten worden ist. Ich habe es hier gesagt, bis 1800 hat die universale Deutung niemand vertreten. Der Schriftsteller Leo Tolstoi oder Lev Tolstoi, der hat die so ein bisschen bekannt gemacht. Und oft ist es so, dass die klassischen Deutungen doch auch sehr viel für sich haben. Dann wird es also darum gehen, was im Jakobusbrief steht, Glaube ohne Werke ist tot. Also Jesus möchte, dass sich der Glaube im Alltag bewährt und dass der Auswirkungen hat und dass es wichtig ist, dass der Glaube diese Auswirkungen auch zeigt. Und da möchte ich jetzt auf ein paar Aspekte noch eingehen, und zwar, es wird ja hier davon geredet, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, was ist die Aufgabe von uns Christen, und ich glaube, das ist für uns schon wichtig, so wie es Paulus formuliert, in erster Linie haben wir eine Verantwortung für andere Christen, die leiden und denen es schwer geht, und dann auch für alle Menschen. Also tut wohl jedermann, tut Gutes jedermann gegenüber, aber eine besondere Verantwortung habt ihr gegenüber leidenden Christen. Und ich habe hier eins mal rausgegriffen, fremde Geschwister bei uns. Ich weiß nicht, ob ihr den Hanna Josua kennt, das ist ja der Pfarrer von der arabischen evangelischen Gemeinde in Stuttgart, das heißt jetzt Salam Center. Das wäre so ein Beispiel, wir haben schon die besondere Verantwortung, dass wir uns als Christen auch um die Christen aus anderen Ländern kümmern und denen auch einen Raum schaffen. Und es ist ja unterschiedlich, die werden teilweise auch bedrängt und bedroht, vor allem wenn sie ihre angestammte Religion verlassen. Und das würde ich schon sagen, ist hier auch damit gemeint, wenn fremde Geschwister da sind, also andere Christen, denen es schlecht geht, die hier ankommen, dass wir da besondere Verantwortung haben. Wir haben für alle Menschen eine Verantwortung, aber besondere für die Glaubensgeschwister. Und wir haben auch ganz praktisch eine Verantwortung, wenn Leute zu uns kommen, mit Christen, die uns fremd sind, weil sie vielleicht seltsam sind oder weil sie ein bisschen anders reden oder anders aussehen. Dann haben wir eine besondere Verantwortung von dem Text her, dass wir die aufnehmen und annehmen. Also das wäre hier dieser Aspekt, besondere Verantwortung gegenüber Mitchristen. Und da müssen wir auch die Augen aufhalten, was da unsere Herausforderung ist. Vielleicht noch ein Beispiel von damals. Es geht ja hier darum, dass die Gefangenen besucht werden. Und das Besuchen der Gefangenen hat damals bedeutet, dass man ihnen das Leben gerettet hat. Weil der antike Staat, der hat eine andere Logik gehabt beim Gefängnis wie wir. Unsere Logik ist, die sollen im Gefängnis resozialisiert werden. Und deshalb behandeln wir die trotz Freiheitsentzug anständig. Die Antike hat gesagt, wir strafen die, setzen die da in das Loch. Und vor allem, die sollen uns nicht auch noch was kosten. Das heißt, die Versorgung der Gefangenen war immer die Aufgabe der Angehörigen. Also in der Antike musste man Gefangenen Essen vorbeibringen. Und wer da niemand gehabt hat, der war vom Hungertod bedroht. Also es ist hier die konkrete Bedeutung vom Gefangenenbesuchen, dass man die vom Tod bewahrt hat. Und so ist auch heute die Frage, wer ist psychisch belastet, wer hat sonst eine große Not in der Familie, die dem vergleichbar ist und wo können wir da helfen, ganz konkret. Puh, und jetzt setzt uns der Text vielleicht, versetzt er uns vielleicht in Stress. Ich weiß nicht, ich glaube Typsache, manche sagen, oh, ich verhalte mich eigentlich richtig als Christ und die anderen sagen, ich mache nie genug. Reicht's, wenn Jesus mal mein Leben anschauen wird? Deshalb habe ich mal den Typ dahin, vielleicht kommt sich jemand so vor und sagt, ich möchte doch eigentlich Jesus folgen, ich habe ihn lieb. Und ich mache doch immer auch was, aber die Batterie ist leer, ich mache nie genug. Ich weiß nicht, ob der Text für solche Leute gemeint ist. Für Leute, die sagen, ich möchte als Christ leben und möchte mich so verhalten, wie Jesus das will. Ich würde mal sagen, der Text ist eher für selbstsichere Christen gemeint, die sagen, so wie ich jetzt hier lebe, so ist alles wunderbar. Für die ist es ein Anstoß. Und nicht für die Zweifler, die immer sagen, reicht es? Muss ich noch mehr bringen? Und für mich wäre vielleicht die Lösung, könnt ihr euch ja nachher auch drüber unterhalten, ob die letzte Frage hier, ob die nicht vielleicht hilft. Und zwar die Frage, wenn Jesus heute mein Leben beendet oder die Welt beendet und in mein Leben tritt, könnte ich ihm gegenübertreten? Und stimmt dann die Beziehung? Und wir kennen Jesus mit seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit, dass er seine Jünger Feste zugestanden hat. Er hat ihnen Ruhepausen zugestanden, aber er wollte auch was von ihnen. Und vielleicht kommen wir so rein mit dieser Frage auch ins Gebet, dass wir sagen, hey Jesus, wie möchtest du, dass ich meinen Glauben gestalte? Wo könnte ich was anders machen? Wo ist es auch genug oder wo ist es zu viel? Und dass man so aus dem Stress rauskommt. Weil ich glaube, ein Problem von manchen Christen, dass man durch so einen Text sich einen frommen christlichen Stress macht. Andere werden faul. Wer faul wird im Glauben, der soll sich auch wachrütteln lassen. Aber wer sagt, oh, ich kann einfach nicht mehr, der darf sich von Jesus auch das zusprechen lassen, das reicht, was du leistest. Und ich glaube, man kann eigentlich nur durch ein Gebetsleben und dass man morgens sagt, Jesus, du hast mir den Tag geschenkt, ich möchte den so gestalten, wie es dir entspricht. Nur so können wir eigentlich dieses Thema lösen. Und dann hoffe ich, das ist mein Wunsch und mein Gebet, dass wir irgendwann, wenn wir vor Jesus stehen, dann alle zu denen gehören, wo der Glaube und das Tun zusammengepasst hat. Amen.